Du willst online überzeugen, echt wirken, nicht nur sichtbar sein? Dann hör rein. Martin Heppner bringt 25 Jahre Werbeerfahrung mit und zeigt heute, wie Neurokommunikation und Videopräsenz im Business wirklich wirken. Heute zeigt er Unternehmern, wie sie in Online-Calls eine echte Verbindung aufbauen, mit Bild, Ton und Körpersprache. Wie kommst du endlich überzeugend und präsent rüber, auch wenn du allein vor der Webcam sitzt? Wie baust du echtes Vertrauen auf, obwohl dein Gesprächspartner dich nur als Kachel sieht? Und wie holst du das Maximum aus Kamera, Ton und Setting heraus, ohne zum Technik-Nerd zu werden? Dein Video-Setup ist mehr als Deko. Es entscheidet darüber, ob du als Profi wahrgenommen wirst oder untergehst. Martin teilt Stories aus dem Homeoffice-Alltag, die jeder kennt, und zeigt dir konkret, wie du mit wenig Technik viel Wirkung erzielst. Kein Marketing-Blam, sondern handfeste Impulse für Solopreneure mit Ambitionen. Mach's dir bequem, lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Du hörst den Smartpreneurs Odyssey Podcast mit mir, Thorsten Welde. Hier geht es um smartes Unternehmertum, echte Erlebnisse und Geschichten, Tools, Methoden und Techniken und ehrliche Insights von mir und meinen Gästen. Schön, dass du dabei bist.
Martin, du hast ja 25 Jahre klassische Kommunikation gemacht und dann kam irgendein Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ich gehe raus aus der Agentur, mache jetzt Neurokommunikation und kümmere mich um Video. Was war dieser Schlüsselmoment?
Also das waren eigentlich zwei Schlüsselmomente, weil einmal raus aus der Agentur und Neurokommunikation und dann Video, das waren zwei Momente. Mhm. Ja, ich komme klassisch aus der Grafik. Ich habe Grafikdesign studiert, lange Zeit Werbeagentur, auch eigene Werbeagentur gehabt. Und dann habe ich mich schon vor, ich würde mal sagen, mittlerweile 8, 9 Jahren um das Thema Neurokommunikation gekümmert, weil mich interessiert hat, so aus der Werbersicht, schaust du immer sehr viel, gerade von Kunden getriggert, auf die Markenseite. Was bin ich für eine Marke? Was habe ich für ein Angebot? Was ist mein Benefit? Mich hat immer mehr interessiert, was ist denn da auf der anderen Seite, auf der Kundenseite, auf der Zielgruppenseite, wie funktionieren denn die? Also habe ich mich um Neurokommunikation gekümmert, da ein Jahr lang Weiterbildung gemacht. Und dann habe ich eigentlich immer schon den Traum gehabt, rechtzeitig aus der Agentur rauszugehen und dann als freier Berater alleine unterwegs zu sein. Das habe ich dann 2019 gemacht, aha, mit dem Thema Neurokommunikation. Das war der eine Moment. Und der zweite Moment war Pandemie. 2020, das hat diesen Start nicht besonders beflügelt, muss man sagen. Naja, wie wahrscheinlich auch nicht der einzige, habe ich mich dann drum gekümmert, wie funktioniert denn Kommunikation, was ja mein grundsätzliches Thema ist, wie funktioniert denn Kommunikation in dieser völlig neuen Umgebung? Ich habe letztlich mal Zahlen gelesen, vor Corona hatte Zoom 10 Millionen tägliche Meeting-Nutzer, zu Beginn der Pandemie, April, Mai oder so 2020, waren es 300 Millionen jeden Tag. Und das ist bis heute so. Und es ist ja eine völlig andere Umgebung. Und ich habe schnell gemerkt, wir Menschen sind die gleichen, wir funktionieren gleich mit Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und so weiter. Aber die Umgebung, die ist so anders, da muss man anders mit umgehen. Also habe ich gedacht, ich könnte vielleicht gut mein Wissen in Sachen Kommunikation, Verbindung schaffen über Kommunikation, da nochmal weiter zuspitzen. So bin ich, okay, zum Thema Video gekommen.
Ja, das war eine Zeit.
Schon in der Agenturzeit sehr, sehr früh damit begonnen, auch, also bestimmt schon vor 10 Jahren, sehr viel mit den Kunden über Video zu kommunizieren, also Präsentationen zu machen, nicht mehr hinzufahren, sondern sie über Video zu präsentieren.
Ja, das war ja eine Zeit damals, so gerade so Corona-Anfang, wo dann ganz viele Unternehmen hoppla hopp plötzlich komplett umstellen mussten, alle im Homeoffice und keine Kundenbesuche mehr möglich. Und das hat ja für viele oder für die allermeisten ja riesige Herausforderungen mit sich gebracht. Vor allem die noch nicht so remote aufgestellt waren und für die das eben noch nicht so alltägliches Geschäft war. Absolut. Und ich glaube, da gab's dann durchaus eine steile Lernkurve, weil ganz viele Faktoren auf Unternehmen und auf jeden einzelnen Mitarbeiter auch zugekommen sind. Dann, ne? Und ich erinnere mich so an die Anfänge. Also ich muss vielleicht dazu sagen, bei mir war Online-Calls, Meetings, Workshops, Schulungen und so weiter, das war bei mir eigentlich schon seit, letztem Thema. Also damals vielleicht noch mit Skype, da gab es ja noch kein Teams, wobei ich ja, genau. Teams heute vermeide wie der Teufel das Weihwasser, ja. Aber da hat man das in der Regel dann noch mit Skype gemacht oder mit GoToMeeting oder WebEx oder sowas in die Richtung. Ja. Ne? So diese großen Enterprise-Lösungen, die es damals halt schon gab. Aber die Herausforderungen sind ja dann tatsächlich ganz vielfältig gewesen. Ja, das heißt, ich habe zum einen das Setting allgemein, ja, vielleicht ist auf der Gegenseite dann irgendwo eine kleine mickrige Webcam in einem Besprechungsraum und so dieses typische Mikrofon in der Mitte, diese Spinne, mit der man früher Telefonkonferenzen gemacht hat, das funktioniert ja alles irgendwie nicht so richtig. Ne? Und ich hatte einmal eine Schulung gemacht, da waren 30 Teilnehmer in einem Konferenzraum. Es gab Rückkopplungen vor dem Herrn, ich weiß nicht, das war echt schlimm. Und deswegen mussten die auch das Mikrofon stumm schalten. Und ich habe eine zweieinhalbstündige Schulung machen müssen, ohne Rückkanal. Dann war die Internetverbindung noch scheiße. Dann haben sie irgendwann mal das Videobild ausgemacht. Und ich habe quasi komplett lost hier in die Kamera reingesprochen. Das hat keinen Spaß gemacht. Ja.
Geschult.
Ja, genau, ja. Und seitdem habe ich auch zum Beispiel, wenn ich sowas noch mache oder Workshops, dann habe ich eine klare Vorgabe, dass ich sage, okay, ich mache nur das so, dass jeder Einzelne vor seiner eigenen Kamera sitzt, mit einem Headset ausgestattet ist, dass ein gescheiter Ton und ein gescheites Bild da ist und ich jeden Teilnehmer auch sehen kann. Und die Kamera wird halt auch nicht ausgeschaltet, oder?
Ja, genau.
Da gibt's halt dann kein Erbarmen von meiner Seite.
Ja, ja.
Dieser Rückkanal ist natürlich wichtig und das fehlt ja dann häufig, ja. Und auch Gestik, Mimik kommt nicht so rüber vielleicht und dieses Nonverbale ist ein bisschen abgeschnitten, oder? Wie siehst du das?
Ja, völlig. Aber interessant, alles das, was du da gerade erzählst, ist wirklich Beleg dafür, dass die Umgebung so dermaßen anders ist, dass wir tatsächlich eigentlich lost sind. Das Schlimme ist, dass es schon zu Beginn irgendwie funktioniert hat mit irgendwie so ein bisschen Mikrofon eingebaut im Laptop und da ist auch immer irgendwie eine Kamera dabei, stellst du dich halt hin und irgendwie geht das, aber nicht um eine Verbindung aufzubauen, nicht um zu beraten, um zu coachen, zu trainieren oder sogar zu verkaufen. Und das zweite Schlimme ist dabei, man selbst merkt es ja nicht. Also wenn ich jetzt hier sitze, ist es mir persönlich eigentlich fast egal, also mir persönlich tatsächlich jetzt nicht, aber die Teilnehmer selber merken es ja nicht, den Unterschied, habe ich ein gutes Licht, habe ich noch viel weniger, habe ich einen guten Ton, egal welches Mikrofon ich nutze, ich höre mich selbst immer gleich. Und das ist so die zweite Schwierigkeit, warum es vom Verständnis her ein bisschen schwierig ist, die Leute sensibel dafür zu machen, was man alles tun kann oder tun sollte, um die Strecke von hier nach da so aufzubauen, dass sie funktioniert, die Verbindung hier. Und das kriegst du im tatsächlichen Raum, in live, unmittelbar mit und unmittelbar gespiegelt. Hörst ja auch selber den anderen, wie er klingt im Raum. Das Feedback ist 1:1 nahezu da. Und wie du sagst, ja, Gestik ist nicht da. Es gibt ja ziemlich bekannte Erhebungen, die mal recherchiert haben, gibt es Zoom-Fatigue und wenn ja, wie stark und was sind eigentlich die Einflussfaktoren? Und ganz, ganz, ganz oben stand bei knapp 70% der Befragten, sagten, größte Belastung ist, keine nonverbalen Signale wahrzunehmen, annehmen zu können. Also Gestik. Meistens sieht man die Leute nur bis hier oder manchmal sogar nur bis gerade zur Schulter. Vom schlechten Licht gar nicht zu sprechen. Schlechter Ton, also auch Stimmlage ist ja auch etwas, was nonverbal passiert. All diese Dinge sind unglaublich wichtig, um zu verstehen, nebst dem, was ich sage, transportiere ich ja ganz viel dadurch, dass ich so bin, wie ich bin. Dadurch, dass ich mich so bewege, wie ich mich bewege. So spreche, wie ich spreche. Sonst könnte ich dir ein PDF schreiben, Und dann liest es durch und dann ist das auch getan mit der Informationsvermittlung. Aber darum geht es ja eigentlich nie. Es geht ja immer eigentlich darum, so eine Verbindung zu schaffen zwischen meinem Inneren und deinem Inneren. Also meinem Wunsch, was mitzuteilen, deinem Wunsch, was zu erfahren oder wie auch immer, diese Brücke zu schaffen. So. Und die passiert nicht dadurch, dass ich irgendwas Bestimmtes sage. Also zumindest so, dass der entscheidende Chris dabei, so, der kommt nonverbal.
Ja, ja. Okay.
Finde ich cool. Das finde ich wirklich cool. Und das ist eine Schwierigkeit.
Ja, denke ich mir, ja. Und genau da setzt du dann an, oder? Weil, also ich wollte gerade fragen, was dich daran fasziniert beim Thema Kommunikation und Video oder eben halt nicht funktioniert, aber man merkt ja auch, wie enthusiastisch und mit Elan du dabei bei dem Thema mit dabei bist, ja. Also das scheint dein Thema zu sein.
Ja, ist es tatsächlich. Also das kommt grundsätzlich von dem Thema Kommunikation. Dadurch bin ich in der Werbung gelandet. Ja, Dinge zu vermitteln, Dinge von A nach B zu transportieren und eine Rückmeldung zu bekommen. Damals über Zuwendung zur Marke, Verkäufe, wie auch immer. Deswegen habe ich auch immer im Kopf gehabt, Coach und Trainer und Berater zu werden, also mehr in so einem 1:1 oder 1:x zu kommen. Also nicht als Agenturinhaber über Marke, sondern wirklich selbst mit Menschen zu arbeiten. Und da hat mich das Thema Kommunikation einfach damit hinüberzutragen. Ich meine, das ist sowieso die Ursuppe, von der wir irgendwie leben. Auch in Zeiten, als wir noch gar nicht sprechen konnten, ging es immer darum, Signale zu senden, Signale zu verstehen, in der Gruppe irgendwie zu überleben. Und das geht eben halt, oder ging eben halt nur darüber, dass man sich irgendwie verständigt hat. Geschichten erzählen, Storytelling ist das, was du im Moment auf LinkedIn an allen Ecken, Enden hörst und liest. Es ist ein bestimmter Kanal, ein bestimmter Weg für Kommunikation, will meinen, Kommunikation ist das A und O, Business zu machen, aber letztendlich auch um Mensch zu sein, schlicht und ergreifend.
Ja. Definitiv, ja. Es gibt ja auch häufig die Aussage, ja, der Call oder das Online-Meeting, das hätte auch eine E-Mail sein können oder ein Task im Projektmanagement-Tool. Darum geht's aber heute gar nicht, ja. Also manchmal kommt man tatsächlich nicht um diesen One-to-One oder One-to-Many-Live-Call drumherum. Ja. Ja. Ist ja auch gut so, dass man nicht komplett asynchron irgendwie nur noch arbeitet, aber viele Unternehmerinnen, Solopreneurinnen haben ja das so Gefühl, dass in einem Online-Call gar nicht so richtig rüberkommen. Ja. Was ist denn da so nochmal zusammengefasst aus deiner Sicht so das größte Hemmnis bei der Online-Kommunikation in Live-Calls?
Ja, also das ist fängt an mit eben halt so einem Setting. Ich meine, ich bin kein Techniker, so sage ich immer gerne dabei. Ich komme von der Kommunikation, das ist das, was mich antreibt und mich dann dazu bringt zu schauen, aber wie funktioniert das? Aber tatsächlich geht das immer irgendwie mit dem Setting los. Wir haben gerade über Mimik und Gestik gesprochen. Ich bin einer, der sein Videobild so weit runterzieht, dass du meine Tischkante sogar siehst, weil ich so ungewöhnlich und so unnatürlich die Situation ist, in der wir hier gerade zusammenkommen. Wirst du jetzt gerade nicht spüren und ich nicht, weil wir schon so viele in Online-Meetings waren. Letztendlich ist es aber eine völlig unnatürliche Situation. Ich will dir so viel...
Wenn ich da mal ganz kurz eingrätschen darf, weil das ist tatsächlich was, habe ich dir schon mal gesagt, aber das ist tatsächlich was auffällt, ja, dass du tatsächlich viel weiter zurückgesetzt bist und man deinen Oberkörper auch sieht. Ja, also selbst bei mir ist das Setting so, das mag vielleicht auch an meinem Objektiv liegen, dass dann vielleicht nicht weitwinklig genug ist oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es so, dass eher der Oberkörper dann nur bis hier geht, so Höhe Brust und nicht Bauch. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja, genau. Aber das fällt auf jeden Fall auf dann. Ne? Ja.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. weil ich weiß, wie wichtig Körpersprache ist, wie wichtig Gestik ist, weil ich andererseits auch weiß, wie wichtig es ist, eine natürliche Wahrnehmungsumgebung zu bieten, weil alles andere ist völlig unnatürlich. Ich gucke hier, unser Meeting ist hier auf dem Monitor. Tatsächlich sehe ich aber 180 Grad rechts und links. Also dass die visuelle Ebene, die ich jetzt von uns beiden wahrnehme, von unserem Zusammensein wahrnehme, macht vielleicht nur 40% von dem aus, was ich insgesamt wahrnehme. So, ja, mal so ein kleiner Unterschied zu dem, wie wenn wir im Café säßen oder weiß der Geier wo. Und alles, was ich tun kann, um diese und natürlich Umgebung dann doch zu bepflastern mit was Natürlichem, einen guten Ton, der keinen Hall hat. Du siehst mich so wie, was weiß ich, wie wenn wir im Büro zusammensäßen, keine Ahnung. Aber eben halt auch so, du siehst meine Tischkante, also ich nehme mal an, es macht auf dich einen optischen Eindruck, wie wenn du da auf der anderen Tischkante säßest und wir hier Tisch an Tisch mit Wasser beflügelt hier zusammensitzen und rumquatschen.
Genau.
Also damit fängt es an. Wie gesagt, ich bin eigentlich nicht der Techniker, sondern ich komme von der Kommunikation, aber der führt mich dazu, was man machen muss, um genau diese kommunikative Ebene zu finden. Und es geht dann weiter. Ich bin großer Befürworter dafür in Meetings, wenn man mit 1 zu x zusammen ist, was weiß ich, mit 10 vielleicht, also überschaubare Menge, tatsächlich Feedback zu geben, aktiv Feedback zu geben und das auch nicht mit Emojis, weil die sehen bei jedem gleich aus. Aber spannend wird es ja dann, wenn du siehst, na, ich gucke so ein bisschen weg und ich habe so meine Hand vor dem Mund. Es könnte sein, dass ich gerade was sagen will oder irgendwie über irgendwas grüble. Also diese Art von Feedback, diese Art von Transparenz möglich zu machen und zu schaffen, ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, solchen Meetings, um eben halt Verbindung zu schaffen. Ja, wenn man wenn man Webinar beispielsweise hält, ich bin vorletzte Woche in einem gewesen, auch mit 10 Leuten, spannendes Thema, es ging natürlich um KI irgendwie, aber jetzt nicht um Tools, sondern die Frage, was macht das mit uns Menschen, mit unserem Alltag, mit unserem Selbstverständnis, wie auch immer. Und diejenige hat das wirklich schön und toll präsentiert und hat versucht, eine Diskussion anzufangen und hat auch immer gefragt, gibt es irgendwie eine Frage, hat jemand eine Frage? Ich selber hätte an so einer Stelle ganz gerne was gesagt, habe aber selber auch gedacht, ist das jetzt der richtige Moment, um das zu sagen, was ich gerade sagen will? Und ich bin nur wirklich nicht einer, der irgendwie sich komisch fühlt in Online-Meetings oder sich auf dem Präsentierteller fühlt, wenn man so zusammenredet, noch nicht mal in der Keynote. Und trotzdem ist die Situation noch so ungewöhnlich, dass uns das häufig noch immer noch ein bisschen zurückhält. Zu sagen, hey, ich hätte jetzt ganz gerne was gesagt, ich hab eine Meinung oder einen Widerspruch, wie auch immer. Was ich sagen will, ist, selbst für diejenigen, die das eine total normale Situation ist, im Online-Meeting zu sein, ist die Situation immer noch grundsätzlich ungewöhnlich, weil wir dafür nicht gebaut sind, nach wie vor. Dass es durchaus Hemmschwellen gibt, sich zu melden und in der Gruppe was zu sagen. Könnte ja auch was Dummes sein oder an der falschen Stelle sein oder wie auch immer. Was dann gerade im Online-Meeting eben halt wichtig ist, weil diese Situation so ungewöhnlich, so unnatürlich ist, nochmal mehr auf die Teilnehmer einzugehen, nicht nur in die Runde zu fragen, gibt es eine Frage, sondern sie direkt anzusprechen. Durchaus mit einer Frage, die auch allgemein gehalten sein kann. Sag mal, was Martin, was oder Thorsten, was macht das eigentlich mit dir, wenn du über KI nachdenkst oder wenn du das hörst, was du da gerade gehört hast? Also noch mal mehr, noch mal intensiver auf denjenigen, auf die Leute zugehen, sie ansprechen, sie mit reinholen, aktiv die Verbindung holen. Das ist online noch wichtiger als offline,
dann
in den Austausch zu kommen. Also im Grunde, ganz kurzer Strich hinter, im Grunde könnte man fast sagen, eigentlich ist online so wie in Präsenz, nur anders. Nämlich das, was man tun muss, um Verbindung zu schaffen, muss man bewusst schaffen und muss man an verschiedenen Stellen eben halt nochmal intensiver schaffen.
Da muss man mehr hinterher sein dann auch, ja. Vor allem als Workshop-Geber ist man ja nicht nur Moderator. Ich habe ja vor kurzem auch erst gelernt, dass es im englischen Sprachgebrauch gibt es ja auch den Facilitator. Und das hebt sich ja auch nochmal vom Moderator ab. Das heißt, bei uns im Deutschen wird alles so über einen Kamm geschoren, ja. Und es gibt aber ja auch so hier mehr Anforderungen an denjenigen, der so einen Workshop hält, Interaktion auch einzufordern, etc. dann, ne? Ja. Was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, es gibt ja diesen Spruch, den hast du, glaube ich, auch verwendet in einer ähnlichen Form, ja. Kommunikation ist immer das, was ankommt. Wie finde ich denn überhaupt heraus, was bei den anderen ankommt?
Das ist eine gute Frage. Inhaltlich meinst du jetzt, oder?
Ja, also wie weiß ich, ob ich gut ankomme beim gegenüber oder bei den Workshop-Teilnehmern oder bei den Webinar-Teilnehmern etc.? Ich frage ja nicht eher, also die Standardfrage ist ja immer irgendwie, könnt ihr meine Präsentation sehen und hört ihr mich gut? Und das ist ja Nonsens, ja. Aber wie mache ich es richtig,
ja? Ja, ja. Also ich habe ja gerade gefragt, inhaltlich, gut, das ist jetzt eine ganz andere Ebene, ganz andere Frage. Aber bei der Frage, wie kann man wissen, was gut ankommt oder wie ich gut ankomme. Also ich weiß das dadurch, dass ich mich eben halt mit Neurowissenschaft, mit Neurokommunikation beschäftigt habe. Habe ja gerade auch eine Ausbildung abgeschlossen, TÜV-zertifiziert, Scientific Trainer, wo es auch nochmal so um Neurodidaktik ist da ein zentrales Stichwort. Was sind eigentlich so die zentralen Grundregeln, die ein gutes, kreatives, produktives Lernen und Kommunizieren befördert? So. Und dadurch weiß ich dann tatsächlich, wie wichtig verschiedene Umgebungen sind für Kommunikation. Also beispielsweise eins der größten und wichtigsten Punkte ist, wir sind körperlich, wir leben mit Körper, wir sprechen mit Körper, wir sind Körper. Ohne Körper sind wir ein PDF, so. Das hört sich dann jetzt ein bisschen profan an, aber das zeigt mir nochmal umso mehr. Ich zeige mich und ich zeige mich so ganz und so natürlich, wie es irgendwie geht. Wir sind sozial. In einer sozialen Umgebung lernen wir viel besser, kommunizieren wir viel besser. Da passiert eine ganze Menge hormonell im Gehirn an verschiedenen Ecken, die all das, was zum Lernen und zum Kommunizieren beiträgt, befördert. Stichwort Oxytocin. Eins der wichtigsten Dinge, die Oxytocin ausschüttet, ist körperliche Berührung. Die haben wir nicht. So kann ich noch so viel greifen, wie ich will. Aber dafür umso wichtiger alles andere, was ich dafür tun kann, wie Blickkontakt beispielsweise, eins der stiefmütterlichsten Dinge im Online-Kommunikation. Wenn man denn präsentiert und Inhalte teilt, nicht das klassische Fenster teilen bei Zoom oder bei Teams, sondern Tools und Möglichkeiten nutzen, und da gibt es tatsächlich viele unterschiedliche Möglichkeiten, immer noch in der Präsenz zu sein, immer noch sichtbar zu sein, weil nicht die Folie verkauft mich, sondern ich letztendlich. Ja, also dieser Hintergrund von: Wie nehmen wir wahr? Wie verarbeiten wir Dinge? Wie kommen wir zur Entscheidung? Dass auch immer Emotionen im Spiel sind. Ohne Emotionen können wir gar nicht entscheiden. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Also das sind die Dinge, um die ich mich gekümmert habe, um zu wissen, was kann man oder muss man tun, um online gut zu kommunizieren. Von der Technik, von der Art und Weise der Präsentation, von der Art und Weise, wie man Workshops oder Webinare hält, wie man eine Keynote online am besten inszeniert, dass sie nicht nach einer Viertelstunde anfängt, schwierig zu werden, also gähnend zu werden, all diese Dinge.
Also da die Leute auch bei der Stange zu halten dann.
Ja. Und jedem würde ich sagen, was kann jeder irgendwie sozusagen, woher kann jeder sich so ein Stück weit Gedanken machen, zu wissen, wie man am besten ankommt, ist, sich eigentlich vorstellen, wie würde ich das im echten Leben tun? Also was heißt im echten Leben? Wir sind jetzt ja auch im echten Leben. Aber wie würde ich das in Präsenz tun? Wie würde ich das vor Ort tun? Wie würde ich meinen Raum einrichten? Wie würde ich mich dem anderen zuwenden? Ich sage immer, das beste Vorbild für eine gute Online-Kommunikation ist, die wir vor Ort und live im Konferenzraum auch halten würden. Das ist das beste Vorbild.
Ja, wobei es da wahrscheinlich auch das eine oder andere gibt, was man tatsächlich anders machen würde als vor dem Bildschirm dann, ne? Ja. Zum Beispiel eine Anzughose anziehen und keine Shorts.
Ja, okay. Also klar, das ist richtig. Die Shorts, also ich habe jetzt keine Shorts an, sondern ich habe eine richtige Hose an. Natürlich, das ist richtig. Aber das, was der Kunde im Konferenzraum wahrnimmt, da sind dann 380 Grad, und den Weg dahin, den wird man auch gestalten. Also ich habe ja auch meinen Raum gestaltet, und ich kann es verraten, da unter der Gitarre, damit die hoch genug steht, habe ich so ein Amazon-Versandpäckchen stehen, damit die Gitarre hoch genug steht. Sieht man nicht. Aber den Raum, den du siehst, diesen kleinen, engen Raum, also da kümmere ich mich um jeden einzelnen Quadratzentimeter.
Ja, der ist bewusst gestaltet und nicht zufällig.
So ist das.
Ja, das ist gut. Es geht ja auch so weit, dass man tatsächlich über Meetings verkauft, ja, also geht mir ja genauso in meinem Business, kommt der Kontakt in der Regel auch über ein Erstgespräch zustande. Und da gilt es ja dann, Vertrauen aufzubauen, ja. Und wie wird das Gehirn so beeinflusst, dass in einem Zoom-Call oder Meet oder Teams meinetwegen, ja, der Gegenüber einem anfängt zu vertrauen oder auch nicht?
Vertrauen entsteht durch Offenheit, durch Transparenz. Dass man viel wahrnehmen kann, gar nicht mal Perfektion wahrnehmen kann, weil Perfektion ist nie echt. Aber dass man viel wahrnehmen kann, dass du wieder mal vom Setting alles sichtbar und wahrnehmbar machst, dass du dann aber auch in der Kommunikation mit dem Gegenüber natürlich einen Angang hast, dass du offen und transparent bist an der Stelle. Mhm. Wie gesagt, es geht dann nie um Perfektion. Die bringt dich sowieso weg von dem, was du eigentlich bist. Niemand von uns, wir wissen es alle, niemand von uns ist perfekt. Und trotzdem versuchen wir immer so gut wie möglich zu sein, was auch gut ist. Aber Perfektion, ja, hat dann auch immer den Fokus, etwas Bestimmtes zu sein und nicht den Fokus, bei jemandem zu sein. Und diesen Unterschied, der ist eben halt wichtig, den zu leben. Zwar so gut wie möglich zu sein, aber ich will bei dir sein. Ich will nicht dabei sein, so was muss ich jetzt nochmal tun, damit ich am besten rüberkomme.
Das ist die
Offenheit und die Transparenz.
Da hast du gerade was ganz Entscheidendes angesprochen. Und mir ist da, das ist so ein Meme oder war mal viral zur Corona-Anfangszeit, irgendwie mal ein Video viral gegangen. Und zwar war das ein Fernsehmoderator und der ist aus dem Homeoffice zugeschaltet gewesen. Und im Hintergrund sind zwei Kleinkinder durchs Bild gelaufen. Und die wollten natürlich irgendwie zum Papa, ja. Und dann ist seine Frau irgendwie auf allen Vieren den Kindern hinterhergekrochen. Es war live, ja, und hat versucht, die Kinder aus dem Bild zu zerren. Hm. Und er hat so getan, als wenn nichts wäre und hat das komplett ignoriert. Und das ist ja so, also eigentlich genau das Gegenteil von professionell, wie man professionell rüberkommen will. Aber es kommt doch darauf an, dass man authentisch rüberkommt, ja. Und wenn ich daran denke, wie ich früher so in meinem Corporate Life, ich war auch früher in Agenturen und bei Softwareherstellern und dann hat man große Big Bang Präsentationen gehabt, 20 Leute im Raum und das war alles perfekt orchestriert und durchgetimt und geprüft und geprobt und was weiß ich was alles, ja. Und es ist ja nicht so, dass es keinen Sinn macht, sich gut vorzubereiten, aber diese Authentizität, die kannst du jetzt halt auch rüberbringen und bewusst auch transportieren, ja. Und warum soll man zum Beispiel sowas verbergen, dass man Kinder hat, ja, wenn ja. Denn so ist. Und ich glaube, da hat Corona vielleicht auch so ein bisschen was da aufgetan an Möglichkeiten, sich ein bisschen authentischer zu zeigen, als das davor vielleicht möglich.
Ja, wobei das hat so ein bisschen so zwei Seiten, also gerade wo du jetzt die Pandemie damit ins Spiel bringst, weil ich manchmal so denke, ich muss jetzt mal überlegen, wie ich das richtig formuliere, ich will da jetzt auch keinem auf die Füße treten, manchmal habe ich so den Eindruck, dass ich sag's jetzt mal wirklich ganz platt, ein scheiß Licht und ein scheiß Ton, ja, ich will ja auch nicht perfekt sein, ich will ja auch authentisch rüberkommen.
Okay, ja.
Das hat nichts mit Authentizität zu tun, sondern das aus meiner Sicht ist einfach unhöflich dem anderen gegenüber, weil ich mir überhaupt keine
guter
Gedanken
Punkt.
Darüber mache,
genau.
Wie ich darüber komme. So, man selbst fühlt sich gut und der andere wird mit dem klarkommen müssen, was ich ihm darüber schiebe. So, vielleicht ist ihm das noch nicht mal bewusst, was für ein Mist man da manchmal rüber schiebt. So.
Im besten Fall, ja.
Das hat jetzt nichts mit Authentizität zu tun und authentisch ist jetzt nicht auch dieses manchmal so hochgehaltene ganz bei sich sein irgendwie, sondern also ich würde es ein bisschen anders formulieren, ein bisschen anders interpretieren. Ich lasse zu, was ist. Dieses schöne Beispiel mit dem Kind, was du gerade gesagt hattest, wo du jetzt sagtest, ja, der Vater hat es ignoriert und hat es einfach mal so sein lassen. Das Ignorieren ist finde ich, wenn es wirklich so gewesen ist, gar nicht mal wirklich so die richtige Reaktion da herauf.
Genau.
Weil das, was ist, kannst du nicht ignorieren. Jeder sieht ja, dass da Kinder rumlaufen.
Und die Mutter auf dem Boden krabbelt.
Also authentisch und auch wirklich cool und wirklich souverän würde ich finden, wenn der, ach guck mal, da ist ein Kind. Ach komm, ich nehme dich mal ganz kurz, guck mal, da ist
genau,
ein Kind.
Genau, sag mal hallo zu den Fernsehzuschauern.
Sag mal, guck mal, da sind ganz, ganz viele Leute auf so einem kleinen Monitor. Du, ich bin gerade am Arbeiten, geh doch mal ganz kurz zu Mama und die gibt dir was. Das wäre cool. Und das ist authentisch, auch dann, wenn das, na gut, das hat schon was mit ihm zu tun. Ich wollte gerade sagen, es hat jetzt nichts mit ihm auf einer professionellen Ebene zu tun. Aber das sagt darüber aus, wie er mit welcher Situation auch immer umgeht. Nämlich, das, was ist, ist. Und das wische ich nicht weg und poliere ich nicht glatt mit Professionalität. Mit Professionalität ist ein falsches Wort. Mit Perfektion wollte ich gerade sagen. Das bügle ich nicht glatt mit Perfektion. Weil wenn da mal ein Kind läuft, dann ist es da. Ich kann es mir nicht wegwünschen. Also nehme ich es in die Situation rein und gehe dann. Dann kommt Professionalität, professionell mit um.
Ja, sehe ich genauso. Ja. Wir haben jetzt so ein paar Sachen schon angesprochen. Wir haben ja also die Präsenz im Bild. Ja, wie ist der Bildausschnitt? Wie positioniere ich mich? Du sitzt weiter weg. Körpersprache ist natürlich ein wichtiges Element. Ja, und das Thema Blickkontakt, ja, das ist für viele tatsächlich schwierig. Ich habe mir jetzt hier für mein Studio so einen Teleprompter geholt, ist aber auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Also so funktioniert das natürlich, ja, aber wenn ich jetzt gleichzeitig irgendwie einen Workshop habe und was präsentieren will und so weiter, dann muss ich ja auf den Bildschirm gucken, dann gucke ich ja wieder vorbei dann. Ne? Hast du da irgendwie Tipps, wie man da irgendwie besser zurechtkommt damit?
Ja. Aber schön, dass du es ansprichst, weil es einer der wichtigsten Sachen in der Kommunikation, im Zusammensein, ist eigentlich der wichtigste, also außer der taktilen Berührung, außer dass ich dir um die Schulter fasse.
Das kommt dann später, ja.
Ja, gerne. Ist es eben halt der Blickkontakt, der direkte Blickkontakt, der so sozialer Anknüpfungspunkt ist. Ja, Teleprompter ist eine Möglichkeit, kann man absolut machen. Ist eben halt ein bisschen Hardware, ein bisschen Technik, die muss man einrichten. Mhm. Wenn es darum geht, Texte über einen Teleprompter abzulesen, um beim Vortragen, beim Sprechen in die Kamera zu schauen, das muss man auch können und üben. Mhm. Ist nicht ganz so easy, um dann immer noch flüssig und sauber zu sein und locker und entspannt zu sein. In so einem Meeting, so 1:1, glaube ich, geht das sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier einen 32-Zoll-Monitor. Kann ich so ein größeres Meeting wirklich auf den ganzen Monitor mir ziehen? Wenn ich das dann auf dem Teleprompter hätte, wäre das Ganze mal deutlich kleiner irgendwie. Ja. Also ich hab eine andere Lösung mir erarbeitet über die Zeit, über die Jahre, so ganz nebenbei, es gibt ja auch KI-Software, die so, also guckt man auf die Mitte des Monitors, die so über KI die Kopfhaltung, dann nochmal die Augendrehung irgendwie so dreht, dass es so aussieht wie direkt in der
Kamera. Finde ich aber strange, funktioniert nicht immer ganz gut.
Ja, also das funktioniert schon ganz gut, das ist irgendwie faszinierend zu sehen, wie er das macht und ich meine, ganz klar, Software wird immer besser, KI wird immer besser. Andererseits, es ist ein Eingriff in eins der sensibelsten Körperbereiche, die ich habe. Da möchte ich mir auch gar nicht drin reindrehen. Außerdem habe ich tatsächlich selber nicht mehr so ein Gefühl dafür. Ich gucke eigentlich die ganze Zeit in die Mitte des Monitors. Der Kopf ist aber technisch nach oben gedreht und die Augen auch. Wie sieht das denn auch, wenn ich wirklich mal nach oben gucke oder mal so nach oben gucke? Fällt der Kopf dann ganz nach hinten über? Also da gibt es dann irgendwie auch Grenzen irgendwie. Ich würde es nicht tun. Nein, ich nutze... Ich hab meine Webcam nicht auf dem Monitor montiert, sondern auf einem Webcam-Ständer und dann über den Monitor hinweg so ein bisschen in den Monitor hinein montiert, sodass der ungefähr so ein Stück in den Monitor reinragt. Und das Meetingfenster habe ich jetzt so auf meinem Monitor platziert, dass dein Gesicht direkt unterhalb der Kamera ist. Ich sehe also dich und deine Augen sind so nah an der Kamera, dass es so aussieht, wie wenn ich in die Kamera schaue.
Okay.
Mache ich das? Und wenn es darum ums Präsentieren geht, das ist ein interessanter Aspekt, den du gerade meintest. Ja, dann guckst du auf deine Präsentation und dann guckst du ja ganz woanders hin. Ja, es ist auch gar nicht so gut, immer und die ganze Zeit den Leuten in die Augen zu schauen, weil dann fühlt man sich irgendwie auch so ein bisschen beobachtet. Natürlich schaue ich mal beim Denken mal woanders hin, wenn ich eine Präsentation habe und weiterblätter und über Dinge rede, die auf der Folie sichtbar sind, dann neige ich mich der Folie auch mal zu und schaue dahin. Also natürlich schauen wir auch mal woanders hin. Müssen wir auch.
Ja, muss ja sein. Ja, das ist ja Teil der Gestik und Mimik, würde ich mal sagen. Ne?
Absolut, absolut. Und ich will ja auch zeigen, womit ich mich gerade beschäftige. Das heißt also, wenn ich beispielsweise mein Tablet nehmen würde, irgendwie eine kleine Grafik aufzubauen oder wie gesagt, ich habe eine Präsentation und klicke weiter von Folie zu Folie, dann schaue ich denen nicht immer die ganze Zeit in die Augen. Das ist ja so, wie wenn ich also alles andere irgendwie im Blindflug mache, weil man sich technisch so eingerichtet hat, dass alles da passiert. Nein, nochmal so normal sein, wie normal wir sind. Also schaue ich auch nicht, mache ich die Technik nicht so, dass man sich immer und ständig in die Augen schaut. Also gut und gerne auf die Präsentation schauen, wenn man über ein Detail davon redet oder eben halt weiterblättert und sagt, ah ja, jetzt haben wir die Folie.
Okay. Schauen wir doch mal ein bisschen so auf Tools und Technik. Da hast du ja einiges so in deiner Trickkiste, in deiner Werkzeugkiste. Und du arbeitest ja viel mit OBS Studio und mit Stream Deck und verschiedenen Kamerawinkeln und Perspektiven und so weiter, ja. Und da ist ja immer das Problem aus meiner Sicht, dass viele so von der ganzen Technik überwältigt sind und da eher zurückschrecken da, ne? Was ist denn du, was empfiehlst du denn Einsteigerinnen hier, um diese Hürde erstmal zu überwinden?
Ja, der Anfang ist als allererstes einen guten Ton zu machen, weil unsere Ohren sind mindestens so empfindlich wie unsere Augen. Man kann es jetzt nicht wirklich vergleichen, aber tatsächlich nimmt das Ohr, man sagt so knapp 10-mal mehr Informationsdichte, auch wenn es eine andere Maßeinheit ist, das, was Ohren und Augen aufnehmen, aber eine größere Informationsdichte auf als die Augen. Also wir sind im Ohr sehr, sehr empfindlich. Das Mikrofon ist die erste Baustelle. Zumal jede Webcam, die im Laptop eingebaut ist, ist 1000-mal besser als das Mikrofon, was im Laptop eingebaut ist. Also aus dem Laptop kriegt man schon einigermaßen anständiges Bild heraus. Jedes Handy, heutige Handy, macht ein hervorragendes Bild. Also da gibt es genug Möglichkeiten, sich sogar ohne zusätzliche Investitionen gut aufzustellen. Beim Ton ist das anders. Da fängt es eigentlich immer an. Das ist das Erste, was man machen sollte. Das ist auch immer die größte Baustelle. Und die größte Hürde auch, weil, wie gesagt, man selbst nimmt es nicht wahr, ob ich jetzt hier so ein Mikrofon habe oder ob ich das Mikrofon einfach mal, also wenn ich kein Mikrofon hätte oder das vom Laptop. Und schon merkst du aber Riesenunterschied. Das ist der Punkt. Genau. Und ja gut, dann kann man so Schritt für Schritt weitergehen, mit Licht umzugehen. Da ist häufig so das Problem, wie geht man eigentlich mit dem natürlichen Licht aus dem Fenster. Da ist so mein Angang, als allererstes mal zu schauen, wie sieht der Raum aus, wie ist der gebaut, Breite mal Länge, wo ist das Fenster, wo ist die Tür, wie stellt man eigentlich am besten den Schreibtisch und dann auch sein Setting auf, dass man nicht gezwungen ist, beispielsweise den ganzen Tag lang das Fenster komplett zu verdunkeln. Der will schon 5-6 Stunden Online-Meetings machen in einem dunklen Raum. Und die, nicht nur die Solo-Selbstständigen, ich würde mal so sagen, die Marketing-Leute oder die Vertriebsleute in Unternehmen, die haben noch eine größere, noch eine dichtere Meeting-Rate, Online-Meeting-Rate. Gerade dann, wenn ein Unternehmen weltweit unterwegs ist. Die hängen 5-6 Stunden in Online-Meetings. Das ist in einem abgedunkelten Raum. No-Go. Da geht die Birne kaputt, schlicht und ergreifend. Also nutzt man Möglichkeiten, das Tageslicht zu nutzen, wenn es an der richtigen Stelle ist. Und wenn es um Licht geht, auch da wieder Vorbild Natur. Die Sonne strahlt ziemlich parallele Lichtstrahlen raus. Also es gibt nicht irgendwie einen Spot, sondern es ist alles sehr breit und sehr weit gefächert vom Lichtstrahl her. Wenn du draußen bist, gibt es immer irgendwo eine Lichtseite und eine Schattenseite. Ich bin jetzt einigermaßen gleichmäßig ausgeleuchtet. Das liegt daran, dass ich mein Fenster vorhin ein bisschen verdunkelt habe, weil ich direktes Sonnenlicht reingekriegt habe. Aber hier ist es ein bisschen heller als da. Hier habe ich mein Hauptlicht. Da habe ich ein Licht, was diese Seite ein bisschen auffällt. Wenn jetzt mehr Sonne schiene, dann kommt das direkt eh schon aus der Seite des Hauptlichtes, macht also nichts kaputt, sondern hier nur so ein bisschen mehr Schatten. Ich kann das natürliche Licht also eigentlich ganz normal zulassen. Das Einzige, was nur wirklich nicht funktioniert, ist wirklich ein direkter Sonnenstrahlen. Das kriegst du in einem Setting mit einer Kamera oder wie auch immer nicht irgendwie gehandelt. So, die sind einfach tödlich.
Aber es lohnt sich dann im Raum sich zu bewegen und zu schauen, okay, wie kann ich das positionieren? Manchmal ist es ja nicht möglich, ja, aber dann hilft vielleicht tatsächlich Verdunkelung. Und hier in meinem Studio zum Beispiel, ich habe draußen alles abgeschottet, Läden dicht gemacht, Vorhänge davor, aber natürlich einfach, weil ich mein Licht genauso steuern will, wie ich es habe, ja. Aber mit Sonnenlicht oder mit dem Tageslicht kann man natürlich auch gut arbeiten dann, ne?
Ja, ist so meine Erfahrung. Wie gesagt, manchmal ist es tatsächlich so, dass es dann, weil so ein Videosetting vielleicht auch nicht stehen bleiben kann, sondern weil es halt mobil ist, weil man den Raum zumindest auch noch für andere Dinge nutzen muss, so im Alltag. Das kann ja alles sein. Also von daher kann es natürlich auch irgendwo Grenzen haben, aber ich bin davon überzeugt, und das sehen Kollegen von mir eigentlich auch so. Es ist eigentlich viel, viel mehr möglich, als man eigentlich so denkt, wenn man denn weiß, worauf es ankommt und wie man das so mit den räumlichen Gegebenheiten kombiniert und ja, wie man da halt damit umgeht.
Ja, also auf jeden Fall lohnt sich es, sich damit mal grundlegend zu beschäftigen. Ja, man muss da nicht super tief in die Technikmaterie eintauchen, aber so grundlegend Bildaufbau, Komposition, Hintergrund, Licht und vor allem der Ton, das ist schon mal Gold wert. Ja, auch bei irgendwelchen Meetings, die zwischen Kollegen stattfinden oder so. Ja, das, du hast vorhin was von Respekt gesagt, sehe ich genauso. Wenn ich jemanden gegenüber sitze, der sich da überhaupt keine Mühe gibt, ja, und ich schaue ihm die ganze Zeit in die Nasenlöcher rein oder so, das finde ich jetzt nicht gerade respektvoll da, ne? Und so willst du dann wahrscheinlich auch nichts verkaufen.
Wahrscheinlich nicht. Ist zumindest ein großer Hemmschuh. Kann man nicht anders sagen.
Genau, ja. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, OBS Studio, das, wir wollen da gar nicht tief eintauchen, ja, aber das ist tatsächlich was ja schon mal nochmal den Fokus unglaublich erweitert, weil es ein super flexibles Tool ist. Gibt auch andere Tools, die ähnliche Sachen machen, aber das ist so eins von diesen bekanntesten, würde ich mal sagen. Ist auch Open Source, kostet nichts. Ist natürlich auch mal ein Vorteil, dass man nicht jeden Monat irgendwelche Gebühren zahlen muss. Und damit kann man irgendwie ja doch erstaunliche Dinge mit relativ wenig Aufwand machen.
Absolut, absolut. Also man muss dabei sagen, so die ersten paar Schritte können den OBS Studio ein bisschen nerven. Als ich das erste Mal mich mit OBS Studio beschäftigt habe, habe ich es dann nach einem Monat für ein halbes Jahr beiseite gelegt, habe aber nichts so richtig Geiles, Passendes gefunden, habe es dann doch nochmal in die Hand genommen und dann hat es Klick gemacht. Also die Oberfläche ist jetzt nicht so perfekt user-friendly. Da gibt es Software, die sind ein bisschen cooler. Also Ecamm beispielsweise, Ecamm Live heißt es, die Software. Die gibt es auch nur auf dem Apple. Und die ist dann halt Apple-like, auch zugänglicher, ein bisschen einfacher, ein bisschen smoother gebaut. Also die Oberfläche ist ein bisschen störrisch, aber es ist unglaublich flexibel. Es gibt ganz, ganz viele, weil es Open Source ist, viele Plugins. Man kann sich das Tool wirklich sehr individuell zusammenstellen und man kann wirklich irre viel damit machen. Was gar nicht heißt, dass man da viel mitmachen muss, aber es gibt ja durchaus ganz unterschiedliche Anforderungen oder Notwendigkeiten oder gut, ich bin jetzt einer, der will es auch ganz gerne ein bisschen ausreizen und habe da so meine Spielwiesen auch eingerichtet. Aber du kannst eben halt verschiedene Kameras einbinden, kannst mit den Kamerasignalen mich mittig auf eine Folie setzen, auf einer nächsten Szene, kann es ja mal kurz zeigen, bin ich ein bisschen weiter rechts und habe dafür meine PowerPoint-Präsentation im Hintergrund, die ich dann mit meinem Stream Deck, hast du auch gerade schon angesprochen, eben halt weiter switche. Also so kann ich verschiedene Szenen einrichten und eine Präsentation unterschiedlich inszenieren kann. Beispielsweise, ich habe hier beispielsweise mein iPad drin und kann dann mal so eine Folie auch mal mit dem iPad nutzen und sie handschriftlich erweitern, um bestimmte Zusammenhänge deutlich zu machen. Also welche einzelnen Sources man in OBS alles reinbringen kann. Kamera, Ton.
Ja, das ist schon sehr imposant, ja, genau.
Kamera. schickt man es dann weiter. Oder solche Geschichten.
Also da vielleicht ganz kurz zur Erklärung, also für diejenigen, ist ja ein Podcast, manche hören sich den an oder die meisten, denke ich mal. Okay. ihr müsst einfach auf YouTube oder auf Spotify gehen, dann könnt ihr das Ganze natürlich ja auch in Video angucken dann, ne? Und da seht ihr auch, was der Martin gerade gemacht hat. Er hat nämlich jetzt hier live gezeigt, wie man mit OBS und einer virtuellen Kamera arbeiten kann. Und ich nehme an, auch wenn man es nicht sieht, du sitzt gerade vor einem Greenscreen in Wirklichkeit und kannst dadurch natürlich das Hintergrundbild austauschen durch eine PowerPoint oder irgendeine andere Präsentation oder eine Videoquelle, eine weitere, wie jetzt das iPad dann.
Ganz genau. Also ich arbeite mit dem Greenscreen. Ich würde das sowieso jedem empfehlen, der mit einem virtuellen Hintergrund arbeiten möchte oder meint zu müssen. So. Gibt nicht unbedingt die Notwendigkeit. Man kann auch beeindruckende Präsentationen und Präsenz erreichen ohne Greenscreen. Die Möglichkeiten mit dem Greenscreen sind eben halt größer und flexibler. Und es gibt so ein paar Techniken, die es dann mit dem Greenscreen auch wirklich gut funktionierend machen. Sorry. Was wollte ich sagen? Genau, also wenn, dann am besten Greenscreen. Aber man kann es eben halt ohne machen. Also ich habe beispielsweise auch mal eine Szene vorbereitet, so beispielsweise. Genau, das ist jetzt vielleicht nicht eine gute Folie, vielleicht eine Folie mit mehr Inhalt daneben. Ach, da bin ich gerade in der falschen Präsentation. Ich glaube hier. So. Ja. Also da kann ich dann auch ohne Freisteller, sondern wirklich in meinem Raum, ich habe jetzt hier noch einen etwas anderen Hintergrund drin, in meinem Raum die Dinge neben mir legen und genauso, nicht genauso, aber eben halt auch mit einer höheren Präsenz präsentieren, als das für gewöhnlich in dieser Art und Weise des Folienteilens ist.
Ja, genau. Ja, so, das ist die Standardansicht, ne?
Ja, genau. Ich zeige gerade ein Teams-Fenster, wo die Folie geteilt ist und die ganzen Teilnehmer, sagst du jetzt gerade für die Hörer.
Ja, ja, alles gut, genau.
Sind da als Briefmarke aufgelistet. Und die gleiche Folie, die gleiche Präsentation ist natürlich völlig anders, wie wenn ich, wie im Konferenzraum, wieder der Vergleich zum Analogen, im Konferenzraum davor stehe. Das ist das, warum ich da auch gerne die Dinge ein bisschen ausreize und versuche, auf den Punkt zu bringen.
Ja, also ich sag mal, das sieht schon sehr sexy aus.
Ja, ja. Das ist es. Es macht auch also, Spaß, mit dem Zeugs unterwegs zu sein und immer wieder mal ein bisschen was anzupassen. Und das ist immer sehr, sehr flexibel. Ich mache kein einziges Meeting, selbst dann, wenn ich nichts zeigen muss oder so. Es ist mein Standard, ist das die dritte Software, die aufgeht an meinem Rechner, wenn ich dann anstelle.
Ja, ich denke auch, dass sich da das Potenzial einfach auch durch das Ausprobieren, immer wieder was Neues hinzunehmen und so weiter, auch iterativ erstmal erschließt. Ne? Also ich mag gerne so diesen iterativen Ansatz, dass man regelmäßig Dinge ausprobiert, verändert, verbessert, irgendwas hinterfragt. Mache ich selber auch, dass ich mir vornehme, okay, meinetwegen, jetzt habe ich mir ein neues Mikrofon gekauft oder so, ja, oder ich probiere jetzt mal aus, wie das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel andere Kopfhörer nehme oder das Licht anders baue oder sonst irgendwas. Ja. Und so kann man sich dann natürlich auch dann an das OBS rantasten, wenn man dann die ersten Videos gemacht hat oder auch allgemein an das Setting und so. Dann kommt, wie heißt das schön, der Appetit kommt beim Essen.
Ja, also das kann tatsächlich passieren. Also mir ist es so passiert, absolut. Ja. Aber natürlich, es hat nicht jeder so viel Zeit dafür. Also wenn ich an die Vertriebsleute, die eben halt auch meine Kunden sind oder Rechtsanwälte, so vollgepackt und vollgestopft mit Terminen, ein Meeting nach dem anderen, da hast du ja auch nicht immer weder die Zeit noch manchmal dann auch die Lust, nochmal weiter am Rechner zu sitzen und so ein bisschen rumzufummeln. Mhm. Nur ohne, dass man sich damit beschäftigt, bleibt es halt in der Schublade. Also ich habe auch einige Kunden, denen ich sage, kauf dir doch mal ein gescheites Mikrofon oder so, ich hab da eins und hol's mal eben raus, ach guck mal, da steht ja sogar Rode drauf. Mein Gott, also es gibt wirklich viele, die haben cooles Zeugs, die haben gute Technik, aber sie dann tatsächlich in die Anwendung zu bringen, da kommt's eigentlich drauf an und ich habe größtes Verständnis dafür, dass dann nicht immer ja auch die Zeit dafür da ist, dann ist es wirklich eine gute Investition, zu mir oder zu einem meiner Kollegen zu gehen und sich beim Setting, also beim Kauf, beim Einrichten, beim Aufbau, beim Umgang damit, auch beim Präsentationserstellen oder Präsentation inszenieren, mir helfen zu lassen, weil ich habe da Bock drauf und Zeit investiert und wie gesagt, auch OB erstmal ein halbes Jahr liegen gelassen und ja, wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Kundenberater im chemischen Unternehmen wäre oder so, hätte ich es nicht wieder angepackt, habe ich überhaupt keine Zeit, selbst dann, wenn ich Bock gehabt hätte, aber aber die Investition ist tatsächlich eine lohnende.
Ja, also ich finde es auch wichtig, dass man sich auf der einen Seite natürlich Hilfe holt, vor allem wenn man erstmal so diesen Zugang braucht oder vielleicht auch nicht so die Zeit dazu hat, alles selber zu machen. Grundsätzlich ist es natürlich eh immer, egal in welchem Bereich, wichtig, sich weiterzuentwickeln und da gehört sowas natürlich genauso dazu, ja, so wie es bei KI heutzutage wichtig ist, am Ball zu bleiben und das spielerisch mal vielleicht ein bisschen einzubauen und auszuprobieren und so weiter, damit man da nicht abgehängt wird, ja. Und ich meine, wir haben heute 2025. Es ist halt nicht mehr Anfang Corona oder sowas, ja, oder vor Corona, wo alles anders war und wo man noch irgendwie 40.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto durch die Gegend gefahren ist, auf Kundenbesuchen war oder so. Das heißt, dieses Grundsätzliche, dass man mit Online-Meetings sich auseinandersetzen muss, das wird auch nicht mal weggehen, denke ich mal, ja.
Nein, absolut nicht. Ich hatte ja gerade schon mal Zahlen genannt, also die 10 Millionen tägliche Zoom-Nutzer vor Corona und 300 Millionen während Corona. Und wir sind jetzt immer noch bei, also zumindest bei Zoom, knapp 300 Millionen. Also das bleibt. Naja, das Medium ist so präsent. Ich meine, wenn es darum geht, dann sich seine Verhaltensweisen dann auch anzupassen an der Stelle, weil es eben halt nicht mehr das Provisorium ist, was man mal so ganz fix und schnell irgendwie ans Laufen hat bringen müssen, sondern es ist halt Alltag. Da hat ein Provisorium nichts mehr zu suchen. Da ist es so ein bisschen so, wie wenn du vom Fahrrad aufs Motorrad umsteigst, halt jetzt nicht wegen der Geschwindigkeit oder so, sondern nur weil es ein anderes Medium ist, musst du dich auch damit beschäftigen, wie funktioniert das Ding denn? Wie komme ich da eigentlich sicher von A nach B? Diese Dinge halt.
Definitiv, ja. Okay, ich schaue mal ein bisschen auf die Zeit. Lass uns mal so langsam auf die Zielgerade kommen, aber mich interessiert noch, du hast ja mal erwähnt, dass du ein Buchprojekt gerade in Arbeit hast. Ja, worum geht's denn da?
Ja, da geht's um. Das ist ein spannendes Projekt. Ich bin Co-Autor, also ich schreibe mit einer Kollegin zusammen das Buch. Elmar Esrick heißt sie. Sie ist Vortrags- und Präsenztrainerin, kommt eigentlich aus dem Schauspiel. Sie ist also Regisseurin und Hochschuldozentin für Schauspiel. Sie schreibt ein Buch über ihre Präsenz- und Vortragstechniken und trainiert mich zu einem Vortrag, den ich halten werde. Und das Buch dokumentiert auf der einen Seite ihre Theorien rund um Vortrag und Präsentieren. Es dokumentiert das Training, wie sie mich trainiert. Und weil es um meinen Vortrag geht, spielt auch mein Vortrag und damit auch meine Inhalte, Videokommunikation, eine Rolle. Also diese drei Teile hat dieses Buch in einem. Und das ist irgendwie ganz spannend, weil letztendlich ist es ein Stück weit so, dass ihre Theorien zu Vortrag und Präsentieren und Präsenz beim Vortragen und Präsentieren, ich nehme und sie aufs Online, auf diese Online-Welt adaptiere und mir überlege, wie ich die Dinge, die sie im Grunde Medium unabhängig lehrt und beibringt, wie das für Online vielleicht speziell gelten muss oder vielleicht ein bisschen adaptiert werden muss oder verändert werden muss. Das ist wirklich ganz spannend, obschon ich eigentlich nie ein großer Bücherwurm war, wenn es ums Lesen geht. Aber
das lieber eins schreiben, ja.
Und ja, genau. Und das zu zweit ist irgendwie auch ganz spannend, zumal die beiden Themen eng beisammen sind und sie eben halt auch so, wie kann ich das am besten zeigen, so ein bisschen halt ineinander greifen und so Überlappungen haben. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Genau. Und das wird wohl zum Herbst zur Frankfurter Buchmesse
okay.
in Frankfurt liegen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja.
Genau, ja, ja. Also ich werde nicht in Frankfurt liegen, aber ich werde in Frankfurt sein, mit Elmar zusammen, um es vorzustellen. Genau. So ein kleiner wissenschaftlicher Verlag in Berlin, im Peer-Review-Verfahren auch veröffentlicht. Also das wird wissenschaftlich begleitet und gegengelesen. Also ja, das ist schon, macht Spaß.
Sehr klingt spannend. Können wir dann bestimmt zu gegebener Zeit dann auch in den Shownotes verlinken, wenn es da sicher eine Landingpage gibt oder sowas dann, ne?
Ja, ja, genau, genau.
Ja, sehr schön. Du hast vorhin schon erwähnt, dass du konkret auch zu diesen Themen auch Dienstleistungen anbietest. Ich weiß, dass du einen Workshop hast zu OBS Studio, auch einen zu Stream Deck. Den OBS Studio Workshop habe ich mir selber schon angeschaut, hat mir sehr gut gefallen. Hat ja, mir diesen Zugang zu OBS Studio noch mal ein bisschen näher gebracht, ja, weil mir ist es nämlich genauso passiert, OBS angeguckt, wieder zugemacht, liegen gelassen, ja. Willst du dazu noch was sagen, was du da anbietest?
Ja, ja. Also, wie gesagt, ich bin nicht, komme nicht von der Technik, sondern komme von der Kommunikation. Das ist mein Motiv und also mein Antrieb. Und das Thema, was mich halt beschäftigt und alles das, was ich tue, rund Online- und Videokommunikation, hat immer diesen Aspekt, was macht das mit Kommunikation? Fängt dann aber tatsächlich an, eben halt mit Technik. So, wenn das Mikrofon nicht funktioniert, hörst du mich nicht. Wenn das Bild scheiße ist, siehst du mich nicht gut. Also den Raum zu gestalten, ich nenne das Video Feng Shui, ist ein eigenes kleines Angebotspaket. Also der Raum, der ist, ihn zu analysieren und ihn so für die Arbeit und fürs Online-Arbeiten, Online-Kommunizieren so einzurichten und auszustatten, dass er technisch funktioniert, dass er auch, aber auch eine gute und angenehme Arbeitsatmosphäre macht. Und das spielt beispielsweise auch eine Rolle. Wo ist das Fenster? Wo ist die Tür? Bin ich mit dem Rücken direkt an der Wand? Also das sind so verschiedene Aspekte, Video Feng Shui. So ein Setting halt aufzubauen, das Kaufempfehlungen zu nehmen, zu geben, zu schauen, welche Geschichten sind schon da, wie kann man die am besten nutzen, was kann man vielleicht am besser pimpen oder neu dazu holen, ist einzurichten. Ich mache das eigentlich komplett online. Hin und wieder fahre ich auch aber auch schon mal zu Kunden, wenn sie es ergibt, und baue das auf und richte das auch dann vor Ort ein. Genau, dann geht es aber auch darum, Wie kann man Präsenz vor der Kamera am besten erreichen, nonverbale Kommunikation, Bildschirmabstand etc. pp. Es ist auch eine Frage dann von, wie kann man online präsentieren. Das ist nicht nur die PowerPoint, wobei es auch die ist. Ich komme ja aus der Werbung, von daher habe ich da auch eine Menge Erfahrung. Aber wie kann man so eine Präsentation auch inszenieren? Auf welchen Folien macht es Sinn, vielleicht sichtbar zu sein? Wo ist es vielleicht so eine Informationsdichte, dass man sich tatsächlich mal auch ein bisschen zurücknimmt, weil es eine Informationsdichte ist auf der Folie, die wirklich Fokus braucht? Wie viel Information ist überhaupt auf der Folie? Wie inszeniert man so einen Auftritt? Wo und wie kann man vielleicht nochmal ein anderes Medium mit einstreuen, wie zum Beispiel ein iPad oder ähnliches, also Präsentationsinszenierung so an der Stelle.
Oh wow.
Und dann nochmal einen Schritt weiter, wie ist das eigentlich in Workshops oder in Webinaren, wie kriegt man denn da, ja, sagen wir mal Workshops, auch in der Zusammenarbeit tatsächlich eine gute Verbindung zum Gegenüber. Wie kriegt man das lebendig, wie kriegt man das interaktiv? Und da habe ich jetzt in 3 Wochen, also ich glaube am 25. Juni und dann nochmal im September einen Termin mit der Sarah Weber, die eine ganz, ganz, ganz erfahrene Kollegin ist, wenn es um Workshops geht. Die ist im universitären Bereich unheimlich viel unterwegs und hat irre viele Workshops gegeben, geleitet, mitgemacht. Und wir zusammen machen einen Workshop, jetzt muss ich mal überlegen, wie der heißt. Oh Gott.
Ich habe es mir notiert. Deep Link Online Events. Wie du in deinen Webinaren eine tiefe Verbindung schaffst.
Exakt, danke dir. Sehr gut vorbereitet. Genau, ja genau. Und uns beiden geht es darum, sie aus ihrer praktischen Sicht heraus, ich aus meiner praktischen Sicht heraus, wenn es um Technik geht, wenn es aber auch Kommunikation, nonverbale Kommunikation geht, Präsentation geht. Wie kriegt man das hin in so einer Online-Umgebung? Interaktivität, Lebendigkeit und damit dann am Ende auch eine gute Umgebung, um Bindung herzustellen. Wie kriegt man das eigentlich am besten hin? Genau, das bieten wir an, das erarbeiten wir in 1,5 Stunden, dann in dem Workshop, ja, am, ich meine, 25. Juni und am 9. September oder so. Aber es ist auf LinkedIn sichtbar.
Ja, wunderbar. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn jemand mit dir mal Kontakt aufnehmen will, du bist super präsent auf LinkedIn.
Danke.
Den Link dazu packt man natürlich in die Shownotes. Ansonsten hast du eine Webseite. Bist du sonst noch irgendwo vertreten? TikTok?
Nee, tatsächlich nicht. Nein. Also ich hab einen Insta-Account und einen Facebook-Account. Die bespiele ich aber eigentlich jetzt nicht irgendwie mit beruflichen Dingen. Da bin ich tatsächlich nur Gucker irgendwie. Nein, das ist LinkedIn. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs auf LinkedIn. Das ist mein Kanal. Webseite, wie wahrscheinlich viele sagen, sage ich dann auch an dieser Stelle, ist jetzt nicht ganz so aktuell. Anlässlich des Buches wird die aber überarbeitet. Also wenn wir das Manuskript abgearbeitet haben, ist das Thema. Ja, genau. Aber da kann man mich auf jeden Fall finden.
Na wunderbar. Verlinken wir alles in den Shownotes und vielleicht zum Abschluss noch, wenn es so eine Sache gibt, die du verbessern könntest, um die Online-Kommunikation auf den nächsten, auf die nächste Ebene, auf das nächste Level zu bringen, was wäre das dann?
Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich habe einen so einen grundsätzlichen Gedanken, den ich immer mitführe, der heißt, Online ist so wie Präsenz, nur anders. Denkt immer daran, wie ihr in Präsenz miteinander umgeht und was euch da wichtig ist im Zusammensein, in der Kommunikation, in der Wahrnehmung und seht zu, dass ihr das in die Online-Umgebung mit hineinkriegt, nur halt mit anderen Mitteln.
Wunderbar, schönes Schlusswort. Martin, vielen, vielen Dank. Es war mir ein Fest. Wir haben viel gelernt heute. Und wie gesagt, die kleinen Videosequenzen, die du eingeblendet hast, das kann man dann natürlich auf YouTube oder auf Spotify anschauen. Danke, dass du da warst.
Prima. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. War ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ich habe mir jetzt gerade nur überlegt, wie kriegen wir das jetzt mit der Umarmung hin?
Da musst du mal nach Passau kommen, ja?
Schöne Städtchen.
Okay, danke schön.
Alles klar. Ich danke dir.
Klasse, dass du bis zum Ende dabei bist. Das war's mit dem Smartpreneurs Odyssey Podcast. Noch mehr inspirierende Einblicke und praktische Tipps, die es uns nirgends gibt, findest du im Smartpreneurs Odyssey Newsletter. Wie fandest du die Folge? Teile gerne deine Gedanken, Feedback und Fragen. Du kannst mit mir über Social Media direkt per E-Mail oder über Voice Message Kontakt aufnehmen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Dein Input ist mir wirklich wichtig und ich freue mich riesig über deine Rückmeldung. Tausend Dank, dass du heute dabei warst. Sei gespannt und bleib dran für mehr Insights und spannende Geschichten. Neue Folgen gibt's immer Montag früh. Am besten du folgst dem Podcast in der Podcast-App deiner Wahl, damit du nichts verpasst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Alle Links dazu findest du immer in den Shownotes und auf meiner Webseite unter smartpreneursodyssey.com. Bis zum nächsten Mal.